Wow.
Können wir da noch so Weihnachtsmann-Glocken einläuten dann?
Okay, ich bin bereit.
Ho, 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 Lisa. Ich habe uns ein Spiel mitgebracht.
Oha, was hast du im Gepäck?
Den Resilienz-Killer und den Resilienz-Booster.
Ach du Schande.
Hast du Bock drauf?
Okay, hau raus.
Also, ich würde dir mal so zwei Sätze vorlesen.
Ja.
Und du sagst mal, ist das eher ein Booster oder ist das eher ein Killer?
Okay, okay.
Also, Chef sagt, ich schreibe dir nur noch nach Feierabend, damit du morgen gleich starten kannst. Das soll aber kein Druck sein.
Ja, danke. Nee, gar kein Druck. Fühle ich auch, ne? Ist total entspannt. Das ist auf jeden Fall ein Resilienzkiller. Egal, wie oft der mir sagt, kein Druck. Die Mail ist ja trotzdem dann um 20 Uhr da und ich sitze auf dem Sofa und denke, verflucht. Entweder muss ich mir jetzt Stress deswegen machen oder ich habe halt direkt morgens um 8 dann Stress damit. Nee, ist ein Killer.
Okay. In Transformationsphasen gibt es wöchentlich All-Hands-Updates vom Leadership.
Also das ist auf jeden Fall nett gemeint und im Prinzip kann das auch gut sein, aber es kann halt auch zu viel sein. Ne? Also je nachdem, wie komplex das gerade ist, wie vielleicht auch belastend das gerade ist, möchten vielleicht auch nicht alle Mitarbeitenden jede Woche hören, was hier gerade alles wieder verändert wird und auf dem Spiel steht. Also das ist jetzt nicht direkt ein Resilienzkiller, aber das muss man schon gut begleiten, damit es ein Booster sein kann, so würde ich sagen. Ja. Okay, da habe ich was, das passt vielleicht gut dazu. Was sagst du denn zu, bei uns darf man offen sagen, ich verstehe nicht, warum wir das ändern.
Naja, das ist ja, wäre ja offenes Feedback beziehungsweise offene Fragestellung. Wenn das ernst gemeint ist, wenn es wirklich so ist, ist es absolut ein Resilienzbooster. Weil ich mir keine Gedanken darüber machen muss und keinen Stress damit machen muss, kann ich das jetzt fragen, darf ich das fragen? Also absolut Booster, wenn es ernst gemeint ist.
Sehe ich auch so. Und wie findest du, unser Team macht täglich 10 Minuten Check-ins zum Energielevel? Ich bin gespannt auf deine Meinung.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Also die Frage, wenn mich jemand fragt, wie es mir so grundsätzlich geht und wie mein Energielevel ist, wenn das mal zwischendurch vorkommt, ist es echt nett. Jeden Tag wäre ich völlig abgenervt. Also ich selber wäre völlig abgenervt. Ja. Und wenn man sich dann vorstellt, du bist vielleicht irgendwie eine Führungskraft und hast 20 Leute, die du führst und du machst dann jeden Tag diese 10 Minuten, es ist unglaubwürdig irgendwann.
Ja.
Also eher Killer als Booster.
Hätte ich jetzt auch, alles andere hätte mich gewundert, wenn du es jetzt anders gesagt hättest. Ich bin Lisa Schleker, ich bin freie Wirtschaftspsychologin und ich beschäftige mich ganz viel mit der Frage, wie wir unsere Arbeitswelt gleichberechtigter, nachhaltiger und so ganz allgemein zukunftsfähiger aufstellen können. Wer mehr darüber wissen will, schaut gern einfach auf meiner Webseite www.lisaschleker.de vorbei.
Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Dürken von der Visakure Mediengruppe. Ich liebe es, über die HR-Themen mit anderen Menschen zu sprechen und deswegen bin ich total froh, dass wir das, was auf der Talent Wave angefangen hat, mit dem Podcast vertiefen können. Ich bin echt ein riesiger Fan von den Spielen, ne? Weil im Grunde genommen bauen die echt uns die Brücke zu unseren Themen.
Ja.
Und heute machen wir die Folge auch alleine, weil du bist unsere Expertin. Du bist heute in Doppelrolle da. Host und Expertin.
Ist das nicht mal wieder schön?
Oder?
Ja, das ist nämlich überraschenderweise mein Thema. Wir haben ja heute das Thema Gesundheit und Resilienz in Unternehmen und in Zeiten der Transformation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor so ein, zwei Jahren hätte ich noch gar nicht gesagt, dass ich da Expertin für bin. Aber das hat sich jetzt so entwickelt.
Erklär mal eben, wieso bist du da jetzt Expertin? Also warum, wie hat sich das entwickelt, dass du das...
Ja. Das liegt an dieser dem Verständnis für das Thema. Ich habe mich ja ursprünglich bin ich ja Wirtschaftspsychologin und habe also gedacht, gut, ich beschäftige mich halt mit wirtschaftlichen Prozessen, Strukturen, keine Ahnung, Menschen in Organisationen. Und dass das alles unter das Thema Gesundheit fällt, ich finde, das ist etwas, was sich jetzt erst, was mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden ist, weil wir am Ende versuchen, gesunde Organisationen zu schaffen, gesunde Arbeitsumfelder für Menschen und am Ende dann eben gesunde Menschen, die daran arbeiten können. Und auf schlagartig war ich so, oh, interessant, jetzt bin ich hier im Bereich Gesundheit tätig und das ist ein riesiges Feld, was jetzt auch gerade von den Unternehmen ganz neu entdeckt wird als etwas, was sie jetzt gerade in diesen Krisenzeiten viel stärker ins Auge fassen müssen. Ich meine, früher war so Gesundheitsmanagement, da ging es um ergonomisches Sitzen und weiß ich nicht, rückenschonendes Heben oder so. Und mittlerweile ist der Begriff halt extrem breit und auch komplex.
Jedes Thema, das, was wir heute immer hatten, also in den Folgen oder was wir auch auf dem Talent Wave Event hatten, münzt das nicht alles auch irgendwie in das Thema Gesundheit nachher, Mitarbeitergesundheit, Organisationsgesundheit?
Genau, das ist das Verrückte, dass das am Ende dann ein Thema ist, das ganz vieles in sich aufnimmt. Denn am Ende haben wir ja schon oft auch darüber gesprochen, unterscheiden wir immer so ein bisschen zwischen, wir haben hier eine gesunde Organisation, da geht ganz viel, da kannst du sogar so ein 10-Minuten Energielevel-Check-in morgens aushalten, weil du fühlst dich irgendwie wohl mit deinem Team und deiner Führungskraft vielleicht. Oder haben wir eine ungesunde Organisation, wo es irgendwie völlig egal ist, welche schnelle Maßnahme ich versuche umzusetzen, solange die Strukturen ungesund sind, bleiben auch die Mitarbeiter da belastet. Mhm. Und das ist am Ende etwas, was deswegen vieles zusammenfasst, ja.
Wir wollen ja heute, glaube ich, gar nicht mal darüber sprechen, über die Organisationen, die das heute schon ganz gut machen. Mhm. Sondern wenn man sich das ehrlich anschaut, gibt es viele Unternehmen, die das Thema Gesundheit oder Gesundheitsmanagement bei sich im Unternehmen erst dann richtig fokussieren, wenn die Krankenstände hochgehen, ja, wenn die Mitarbeiter wegbleiben, wenn Arbeit irgendwie nicht mal richtig vollrichtet werden kann oder wenn vielleicht im großen Stil irgendwie Feedback kommt. Mhm. Das wollen wir uns heute anschauen.
Genau, denn es hat sich einfach sehr viel verändert, ne? Wir hören ja immer wieder so Begriffe, oh, Beschleunigung und Unsicherheit und Wandel ist irgendwie überall Thema. Und tatsächlich nennt man das so die Belastungsfaktoren der modernen Arbeit, die einfach mehr geworden sind. Deswegen wundern sich halt auch die Unternehmen, hä, wieso haben wir denn jetzt so hohe Krankenstände mit den mentalen Gesundheitstagen zum Beispiel oder sowas, ne?
Aber ist das wirklich neu? Mhm. Oder ist es jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen extremer? Mhm.
Es ist schon neu. Es ist schon neu, denn wir haben jetzt so eine Arbeitswelt. Es gibt da so komische, ich verstehe das auch selber nicht, wie sich das durchsetzen konnte, aber so merkwürdige Begriffe, die nennen sich VUCA und BANI-Welten. Das sind Akronyme und beschreiben, wie sieht unsere moderne Arbeitswelt aus. Und VUCA steht für Volatilität, also beweglich, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Also Ambiguität bedeutet ja immer kein klares richtig oder falsch sozusagen. Und das beschreibt ganz viele Jobs, die Menschen heutzutage machen. Wir arbeiten in unsicheren Umfeldern, es ist alles komplex, wir wissen nicht, was der richtige Weg ist und es kann sich auch ständig alles ändern. Der etwas modernere Begriff dafür ist dann eben die BANI-Welt, die beschreibt so die Brüchigkeit alter Strukturen, die allgemeine Ängstlichkeit, die wir da fühlen, die Nichtlinearität, also das etwas, dass wir nicht erkennen können, wie ein Prozess in die Zukunft weitergeht, weil es kann ja jederzeit sich wieder alles ändern. Und am Ende führt das halt zu Unbegreiflichkeit. Wir stehen da und fragen uns, oh Gott, was tue ich hier und was wird wohl morgen Thema sein? Mhm. Genau, also es hat sich wirklich viel geändert, ja, okay. Leider.
Aber wissen wir denn, was Menschen wirklich belastet? Oder was man vielleicht auch machen kann, damit die gesund bleiben?
Ja, also was sie belastet, wissen wir tatsächlich relativ gut. Da sind wir eigentlich schon ganz gut drin, herauszufinden, das ist ja auch ganz viel Thema in der Forschung, ne? Wie, was macht ungesund, was macht krank? So, ne? Und so eine Dauerbelastung, wie wir sie jetzt in vielen Berufen haben, führt jetzt nicht unbedingt automatisch ins Burnout, aber sie erhöht halt die Anforderungen an unsere Systeme, Gesundheitssysteme, aber eben auch die Organisation radikal. Und wir sprechen dann hier von dem Prinzip der Salutogenese. Also anstatt zu gucken, was macht die Leute krank, gucken wir jetzt auf die andere Seite, was hält den Menschen gesund? Wie schaffen wir das, dass Menschen auch in diesen stressigen Umfeldern trotzdem gesund und glücklich im besten Fall arbeiten können? Und da kommen wir dann eben von diesen Akronymen, die ich eben genannt habe, in Begriffe, die dann sowas sind wie Verstehbarkeit. Kann ich denn in einer chaotischen Welt trotzdem verstehen, was ich tue? Und ist das sinnhaftig? Also verstehe ich auch, warum ich das tue? Und ist es am Ende für mich handhabbar? Also habe ich sozusagen die Möglichkeiten, das auch zu schaffen, was ich machen soll? Und dann darf die Belastung ruhig hoch sein, denn dann habe ich trotzdem ein Kohärenzgefühl, also ein Gefühl von, meine Fähigkeiten passen zu dem, was ich hier mache, ich weiß, warum ich es mache und ich weiß, wie ich es mache, dann kann ich gesund sein, auch in einer stressigen, in einer stressigen Welt.
Wenn du gerade so sagst, Verstehbarkeit oder Sinnhaftigkeit, mhm. ist das nicht auch dann ein Thema, dass sich die Führung verändern muss? Mhm. Also muss ich nicht meine Aufgaben, die man vielleicht so im Team auch verteilt, dann ganz anders rüberbringen oder verstehbar machen?
Ganz genau. Und da, ne, es tut mir immer leid, wie oft wir immer sagen, die Führung muss ihre Rolle neu erkennen. Aber das ist halt tatsächlich so. Es reicht eben nicht mehr zu sagen, so, hier sind eure Aufgaben, tschüss, viel Spaß. Sondern die Führungskraft übernimmt jetzt vielmehr eben auch die Rolle zu erklären, warum tun wir das? Was für Ressourcen haben wir dafür? Und auch eben zu fragen, was brauchst du jetzt ganz konkret? Wie kann ich dir helfen? Und so ein bisschen das Kissen auch zu bilden, auf das man sich mal setzen kann und sagen kann, oh, es ist alles wirklich sehr viel und ich weiß jetzt gar nicht, wohin mit mir. Da muss die Führung dann sich in der Verantwortung sehen, zu sagen, ja, du darfst dich hier mal anlehnen und dann gebe ich dir wieder einen kleinen Schubs und weiter geht's.
Was Was bedeutet das jetzt für Unternehmen oder Organisationen? Also dieses Wissen, wie man damit umgeht, fällt ja auch nun mal nicht vom Himmel. Also die Führungskräfte müssen ja auch irgendwie dazu gemacht werden, dass sie das ja auch können, weil sich diese Aufgabe der Führung ja auch permanent verändert.
Ja, total. Und es gibt da jetzt ja total viele Modelle, die kann ich alle hier so ein bisschen erklären und benennen. Am Ende ist das trotzdem eine Riesenaufgabe, die da auf die Führungskräfte und die Organisation zukommt. Was ich vielleicht als einfaches Modell da nennen kann, ist zum Beispiel das Job-Demand-Resources-Modell von Demaruti und Bakker. Die, finde ich, bringe das nämlich ganz schön auf den Punkt, dass man sagt, also hohe Anforderungen haben wir in den meisten Jobs, ja, die sind erstmal gegeben. Wenn ich jetzt aber hohe Anforderungen mit geringen Ressourcen zusammenbringe, dann haben wir das Risiko, dass die Menschen daran so ein bisschen kaputt gehen, ne, dass sie sagen, oh Gott, ich fühle mich einfach überfordert. Wenn ich jetzt aber eine hohe Anforderung habe und dazu starke Ressourcen, also eine unterstützende Führungskraft, vielleicht die Möglichkeit, eine Weiterbildung nebenbei zu machen, cooles Team, vielleicht ein tolles Tool, das ich nutzen darf, dann kommen wir plötzlich in so einen Moment, wo so Flow entsteht und auch Wachstum und man merkt, oh, ich wachse total an dieser Aufgabe, ich bin, ne, es ist, eigentlich dachte ich, das ist zu groß für mich, aber jetzt komme ich damit klar plötzlich und wachse über mich hinaus. Und das finde ich ist eigentlich ein gutes Modell, weil das so ein bisschen das runterbricht, ne? Dass wir sagen, es hängt am Ende nicht daran, ob jetzt der Job super schwierig, komplex und groß ist, sondern es hängt am Ende daran, kriege ich denn alles, was ich brauche, damit ich das trotzdem dann auch schaffen kann und über mich selbst hinauswachsen darf.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn wir über Stress sprechen. Ist Stress gleich Stress?
Nee. Nee, tatsächlich nicht. Und ich finde da kann man auch so auf sich selber gucken. Man kennt das. Es gibt so stressige Momente, wo man sagt, oh, ich ertrag das alles gar nicht. Das macht mich hier, also ich kann gar nicht mehr schlafen. Aber es gibt auch diese stressigen Momente, vielleicht jetzt auch so in der Vorweihnachtszeit. Gut, das ist auch mal so, ne? Aber wo man sagt, das ist so ein Stress, der gibt einem aber auch so ein bisschen Energie und eine positive Art von Aufregung. Und man ist einfach aktiver sozusagen. Und das ist ja das, was wir nennen das ja auch den guten Stress, ne? Der gute Stress, der aktiviert das Gehirn, setzt so ein paar extra Ressourcen frei und Energie einfach, der darf halt nicht andauernd da sein. Das ist dann meistens, dann kippt es in den negativen Stress, den chronischen Stress, wenn wir sagen, wenn es halt durchgängig hochstressig ist und ich durchgängig über meinen Grenzen sozusagen arbeite, dann kippt das ganz schnell.
Was kann man dagegen machen? Also was können Unternehmen oder, ich will jetzt nicht wieder mit Führungskräften, aber was können Unternehmen machen, damit dieser Dauerstress oder der ungesunde Stress nicht dauerhaft ist?
Ja, was können wir da machen? Also zum einen müssen wir natürlich wie immer an die Strukturen gucken. Wir müssen eben gucken, haben wir eine realistische Arbeitslastplanung? Also haben wir eine Dauerauslastung von 110% oder haben wir hier eine realistische Planung, wo wir auch sagen, man darf auch im Team was ablehnen, wenn man sagt, wir sind bereits ausgelastet, Punkt, es darf jetzt keine neue Aufgabe kommen. Das würde halt schon total viel helfen. Und dann natürlich eben diese Möglichkeiten, auch die Entscheidungsräume, also die Verantwortlichkeiten da klar zu definieren, wer darf was entscheiden. Muss ich mit jeder Entscheidung immer bis nach ganz oben in die oberste Führungsebene gehen oder habe ich sozusagen die Rückendeckung, dass ich weiß, ich darf hier Dinge selbst entscheiden im Sinne meines Teams, im Sinne von mir und habe dafür die Eigenverantwortlichkeit, dann unterstützen wir halt schon ganz viel dafür, dass die Leute eben ihre eigenen Ressourcen selber managen und damit dann auch mit dem Stress umgehen können.
Weil diese Entscheidungsprozesse, die du eben so aufskizziert hast, ne, ich muss damit zur obersten Führungskraft auch irgendwie müde machen, weil es dadurch dann langsam wird, weil es langsam wird
und weil ich dann ja auch immer so ein Gefühl habe von Unmündigkeit, so aller, ich kann hier gar nichts machen, so ich bin diesem Stress ausgeliefert, ich muss das ertragen und wenn ich jetzt sage, hier, wir müssen was ändern, dann kriege ich so die Mail, ja, ihre Anfrage wurde aufgenommen, wir melden uns dann wieder oder ich weiß halt, es liegt halt bei irgendjemanden und geht nicht weiter, das gibt mir dann ja eben nicht das Gefühl, dass ich unterstützt bin und nicht das Gefühl, dass ich hier das kriege, was ich brauche, sondern gibt mir dann halt das Gefühl, ich stehe hier allein da und ich muss das jetzt aushalten, wer weiß wie lange. Und das macht kaputt.
Du hattest das jetzt eben beschrieben mit Arbeitsbelastung. Mhm. Wir hatten das vorhin so ein bisschen auch in dem Spiel mit dem Energielevel oder auch mit Phasen, wo Change-Prozesse sind. Das sind ja ganz oft das Thema Unsicherheiten, ja. Also so versteckte Unsicherheiten. Ja. Spielt das auch eine Rolle? Also gibt es immer diesen sichtbaren Stress, wo man sagen kann ich nachvollziehen? Oder ist der unsichtbare Stress, ist der vielleicht sogar noch stärker als der sichtbare Stress?
Ja, hast du richtig schön auch die Frage formuliert, weil du damit direkt auf den Punkt so kommst, zu sagen, es kann auch alles super organisiert aussehen und trotzdem fühle ich mich nicht gut, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ich darf hier jetzt gar nicht sagen, wenn es mir trotzdem zu viel ist. Ne? Und das ist das ganze Konzept von psychologischer Sicherheit. Ne? Du hast ja von Unsicherheit gesprochen, das hat Amy Edmondson geprägt, zu sagen, fühle ich mich denn in meinem Arbeitsumfeld sicher zu sagen, oh, ich habe hier einen Fehler gemacht oder ich fühle mich nicht wohl, ich möchte, dass meine Führungskraft das anders macht oder auch eben, ich habe zurzeit mentale Probleme. Habe ich das Gefühl, ich kann diese Sachen ansprechen, ohne dann das Gefühl zu haben, ich kriege Kritik oder vielleicht sogar direkt negative Auswirkungen auf meinen Job? Dann haben wir sozusagen eine psychologische Sicherheit erreicht, die ganz viel trägt, ne? Die dann auch ganz viel Chaos aushält. Wenn ich sag mal, ich fühle mich so, als könnte ich mich als ganzer Mensch zeigen, dann halte ich auch aus, dass vielleicht manches anderes nicht so gut läuft. Aber wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss mich hier verstellen, ich muss Teile von mir verstecken und ich darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen, dann kann die Organisation noch so schön organisiert sein, ich fühle mich dann trotzdem nicht so wirklich wohl da. Und das hat langfristige Folgen dann auf die Menschen.
Weil das auch versteckte Sachen sind, also weil ich selber das auch nicht ad hoc merke, sondern das auch über einen langen Zeitraum wahrscheinlich dann geht, ne?
Ja, und das ist halt schrecklich. Wir ertragen ja als Menschen doch ziemlich viel, auch sehr lange. Das ist überraschend, wie lange wir auch in der Lage sind, total belastende Situationen auszuhalten, ohne daran direkt kaputt zu gehen. Aber dann kommt man halt dann wirklich in die pathologischen, langfristigen Probleme, auch wenn man sagt, das kann dann ins Burnout gehen, das kann in eine Erschöpfungsdepression gehen, das kann in ganz große, ne, psychologische oder körperliche Krankheitsbilder gehen und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, egal ob wir jetzt auf den Menschen oder auf die Organisation gucken. Und da ist halt der einzelne Mensch nicht in der Verantwortung, das zu tragen, weil, wie du sagst, man merkt das manchmal gar nicht. Man denkt halt vielleicht, stellt man auch erstmal sich selbst in Frage und denkt sich, oh, vielleicht bin ich nicht cool, stark genug für den Job oder ich muss mich hier nur ein bisschen mehr zusammenreißen, dann klappt das schon und das darf halt nicht so sein.
Aber das, was du jetzt sagst, hört sich hier alles total logisch an. Mhm. Und jetzt mal aus deiner Praxis oder aus deiner Erfahrung heraus, warum machen Unternehmen das nicht? Also warum wird da nicht so ein Fokus drauf gesetzt? Weil am Ende, wenn ich gesunde Mitarbeiter habe, dann habe ich auch ein gesundes Wachstum oder Stabilität oder also gerade in Zeiten, wo wir alle darüber reden, ne, wie es wirtschaftlich ist, wäre das ja ein Hebel, um das vielleicht zu stabilisieren.
Genau. Aber es ist halt so, dass das noch relativ neu ist, das Thema. Dass wir jetzt darüber sprechen in einem Podcast, bei dem es eigentlich um Organisationen und HR geht, das ist, glaube ich, ein Zeichen der modernen Zeit. Das hätte man vor 10 Jahren so noch nicht gemacht. Denn diese ganzen mentalen Gesundheitsthemen sind noch recht neu im Dialog. Wir haben das früher mehr versteckt, wir haben das mehr mit uns selbst ausgemacht. So. Und gerade in den Organisationen haben wir ja immer dieses so eine professionelle Maske. Das sagt man ja auch. Professionalität heißt vor allem ja, ich versuche alles, was an mir chaotisch ist und gerade nicht so richtig läuft, zu verstecken hinter einem schicken Outfit und einer guten Frisur und einem professionellen Lächeln. Und das lassen wir jetzt gerade erst so fallen, zu sagen, ich darf auch als hohe Führungskraft oder sonst was im Unternehmen zeigen, ich bin ja nur ein Mensch und bei mir ist gerade das und das los. Und das finde ich ein bisschen spannend und da bin ich auch gespannt, wie du das so erlebst, weil ich ein bisschen Altersunterschied haben wir zwischen uns ja auch. Und ich merke schon halt, dass es bei den jüngeren Generationen jetzt ja ein ganz offener Dialog darüber ist. Da wird das auch sehr so nach außen getragen. Was ist mit mir los? Was habe ich vielleicht gerade für mentale Themen? Ich tue mich damit manchmal noch so ein bisschen schwerer. Ich bin ja Millennial, so für mich ist das so, ne, klar, ich kümmere mich um das alles, aber ich würde es jetzt nicht als erstes nennen, wenn ich irgendwo jemanden neu kennenlerne. Wie nimmst du das wahr, diese Veränderung einfach im Gespräch über die Themen?
Na, ich kann zum einen mal auf mich selber schauen, ne? Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der alles komplett so nach außen trägt. Komischerweise, wenn irgendetwas extrem ist, denke ich eher darüber nach, dann zu informieren, damit jetzt zum Beispiel auch meine Führungskraft einfach weiß, okay, Markus funktioniert gerade nicht richtig, weil das und das gerade ist. Wenn irgendetwas viel ist, neige ich auch dazu, das eher wegzuarbeiten, als dass ich vielleicht wirklich sage, oh Mensch, das ist jetzt aber alles gerade ein bisschen viel. In den Gesprächen, ja, also umso jünger die Generation, umso offener wird über diese Themen gesprochen. Aber ich glaube, auch das ist völlig individuell. Ja. Also ich habe auch jemanden bei mir im Team, der älter ist, der aber ganz offen über solche Themen dann sprechen kann. Ich glaube, es ist schon sehr individuell, aber umso jünger die Generation ist, umso mehr öffnet man sich, weil es aber auch, glaube ich, einfach so gelernt ist.
Ja, und ich glaube, wir finden da auch gerade noch die Balance, weil manchmal hat man das Gefühl, schießen wir vielleicht auch schon übers Ziel hinaus und es ist so ganz, ganz präsent die ganze Zeit zu sagen, oh, wie fühle ich mich heute, kann ich heute was machen oder nicht, sage ich jetzt wieder alles ab oder nicht, ne, so. Da sind wir noch im Findungsprozess, glaube ich.
Naja, und das ist ja auch, also oft wird das ja, also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über Generationen und wie unterschiedlich Generationen sind. Und ich weiß auch, dass es oft als negativ gesehen wird, dass die jüngere Generation auch so über ihre Gesundheit, über ihre Gefühle spricht, dass da viele gar nicht so mit klarkommen. Ich finde, am Ende sind die cleverer als wir.
Im Zweifel,
man,
ja.
Man muss es einfach sagen, weil da sind wir wieder bei dem Thema, das hatten wir auch schon. Also wer ist wie geprägt? Wie alt sind vielleicht auch die Eltern, wie man geprägt worden ist? So, ich bin vielleicht auch so geprägt worden, diese Dinge nicht so nach außen zu tragen. Die jüngere Generation ist halt wiederum anders, weil da schon die Eltern immer gesagt haben, wenn es dir nicht gut geht, dann sag das, hast du was. Man wird anders eingebunden. Ja. Und ich glaube, dass sich das da extrem widerspiegelt. Also für mich ist das eher, dass die jüngere Generation eigentlich cleverer ist als wir, weil sie einfach ihre Bedürfnisse und ihre Sachen einfach sagen. Das kann auch ins Negative kippen, ja, aber das ist bei jeder Generation.
Ja. Naja, und damit hast du auch die Frage, die du gestellt hast, dir quasi selbst beantwortet. Wieso tun sich die Organisationen so schwer, damit umzugehen? Die sind ja auch eben in diesem Prozess, sich jetzt zu wandeln und zu sagen, okay, bisher war das überhaupt kein Thema und jetzt, was machen wir denn da jetzt? Also das dauert einfach noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, dass das dann auch da, sage ich mal, so richtig in den Strukturen drin ist.
Weil das auch gerade viele Themen sind. Also ich merke von Folge zu Folge, wenn wir so über diese Themen sprechen, dass wir immer wieder so anknüpfen. Ne? Wir sind dann ganz schnell irgendwie bei Unternehmenskultur, wir waren eben wieder bei Führungskräften, wir sind dann wieder bei Generationen. Also am Ende hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Und auch das ist ja etwas, was so in den letzten Jahren, glaube ich, einfach Fahrt aufgenommen hat, ne? Dass man einfach über Unternehmenskulturen spricht und dass man feststellt, dass eine schlechte Unternehmenskultur halt sich auch negativ auswirkt. Hängt das alles zusammen und es ist dadurch zu viel und jeder das Unternehmen schaut irgendwie, was ist jetzt gerade für mich das Wichtigste und deswegen bleibt so ein Thema wie Gesundheit vielleicht ein bisschen hinten dran.
Genau, es hängt alles zusammen. Es ist am Ende systemisch verbunden, wie man dann so schön sagt. Ne? Wir haben da eben das Problem, dass Unternehmen Systeme mit ganz vielen Interaktionen innerhalb des Systems und nach außen sind. Und wenn dann ein Thema in Schieflage ist, dann wirkt sich das auf die anderen Themen einfach aus. Leider oder zum Glück, denn dadurch können wir eben auch, wenn wir anfangen, das passiert dann oft in Unternehmen, die fangen dann an mit irgendwas, was ihnen gerade wichtig ist, so von wegen, ach, wir machen mal eine Diversity-Stelle und dann merken sie in der Diversity-Stelle, oh, wir müssen mal auf mentale Gesundheit gucken oder merken sie bei der mentalen Gesundheit, oh, wir müssen vielleicht mal Nachhaltigkeit mehr ins Auge fassen und so hat man dann manchmal natürlich das Gefühl, oh Gott, die Box der Pandora geöffnet, jetzt müssen wir alles ändern, aber im Prinzip ist das ein ganz normaler Prozess, dass wir dadurch dann immer wieder neue Möglichkeiten uns weiterzuentwickeln entdecken.
Okay. Wir haben da eben schon einmal drüber gesprochen, aber jetzt mal so zum Schluss. Was sollten Führungskräfte ab morgen tatsächlich anders machen, wenn sie die psychische Gesundheit ihrer Teams stärken wollen?
Das 10 Minuten Energielevel-Check. Nein.
Damit verlierst du mich.
Nein, das muss es ja nicht direkt sein. Die dürfen erstmal tatsächlich anfangen, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diese Möglichkeit zu geben, die Themen anzusprechen. Also vielleicht wirklich mal in einem Teammeeting zu sagen, ey Leute, gibt es Themen, die wir zukünftig mehr ins Auge fassen müssen, die bisher hier nicht stattfinden? Ihr dürft hier mal anonym sammeln. Worüber muss mal gesprochen werden, wenn wir jetzt Thema Personal haben, wenn wir jetzt sagen, was sind hier unsere Bedürfnisse? Gerne anonym, das erstmal, wenn noch nicht die ganze Sicherheit da ist. Ne, die Leute auch das Gefühl haben, ich darf jetzt hier was nennen, ohne dass das direkt auf mich zurückfällt. Das fände ich da wichtig, denn das muss sich ja entwickeln, ne? Dass die Leute dann auch offen sagen, ich habe vielleicht ein mentales Problem. Ich würde da erstmal rangehen zu sagen, wir wollen das jetzt als Thema mehr aufnehmen. Wir gucken, was sind für Probleme da Und dann darf man sich auch gerne Hilfe von außen holen, wenn man jetzt noch gar keine Stellen im Unternehmen hat, die sich damit auseinandersetzen. Also das jetzt direkt einfach dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu geben und zu sagen, hier übrigens, das müsst ihr jetzt auch noch machen, das ist dann zu viel, ne? Das überfordert dann wieder. Also da darf man gerne dann auch erstmal Hilfe in Anspruch nehmen. Aber das Thema einfach öffnen ist da der erste Schritt und ja, dann kann's losgehen.
Du weißt ja, dass bei mir in den Gedanken immer damit reinspielt, dass es nicht nur die Führungskräfte und die Unternehmen gibt, die irgendwas machen müssen. Ich finde ja auch, dass jeder Mensch eine Eigenverantwortung hat. Mhm. Also und deswegen nochmal abschließend vielleicht die Frage, was kann jeder Einzelne selber machen, dass er in unsicheren Zeiten stabil bleibt?
Ja, und da bin ich auch komplett bei dir. Diese Eigenverantwortung, die muss man sich auch bewusst machen. Manchmal gehen wir so ins Unternehmen und werden so zu Kindern, die sagen, so sag mir, liebe Führungskraft, was ich machen soll und geben unsere Mündigkeit da an der Tür ab. Und so darf das nicht sein. Aber das müssen wir eben auch lernen, wieder da auch zu sagen, ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin verantwortlich auch für meine psychologische Gesundheit, ne? Oder meine psychische Gesundheit ist es ja. Was ich mir da wünschen würde für jeden Einzelnen, dass da ein bisschen diese professionelle Maske auch mal fallen darf. Also dass man auch wirklich dann sich selber angewöhnt, im Team ehrlich mit den Kolleginnen und Kollegen zu sein und zu sagen, hier, das ist gerade bei mir los, ich möchte das ehrlich ansprechen. Denn erst wenn die Menschen sich so auch als Menschen zeigen, können dann sicher auch die Strukturen diesen Themen anpassen. Ne? Solange wir alle immer so tun, als wären wir der perfekte Normarbeitnehmer, ändert sich ja auch nichts. Ne? Also erst wenn wir dann zeigen, hier, ich habe gerade zu viel mit den Kindern, ich pflege vielleicht meine Eltern, ich komme gerade aus einer Depression, was auch immer. Erst wenn diese Themen ehrlich angesprochen werden, hat das Unternehmen und die Führungskraft überhaupt die Chance, darauf zu reagieren.
Okay, kann ich nachvollziehen. Also bedeutet ja auch, dass jeder sich im Grunde genommen öffnen muss. Ja, das war heute schon die Folge, Lisa. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und mein Name ist Markus Jürgen und bleib stabil.
Ja, danke schön, dass ich heute mal wieder die Expertin sein durfte. Das hat mir Spaß gemacht und ich finde, wir haben sehr schön das einmal so rundum eingeordnet, wieso Gesundheit und Resilienz die Grundbedingungen für eine gelingende Transformation sind.
Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf LinkedIn oder teilt diesen Podcast und wenn ihr Feedback für uns habt, gerne unter talentwave@weser-kurier.de. Wir freuen uns auf die nächste Folge.